Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen hier bei Radio Horeb zu unserer Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie ganz herzlich Katja Karif. 20 Jahre Agape e.V. ist unser Thema heute, Hilfe für Kinder in Rumänien. Als die für Rumänien katastrophale Ära des Diktators Ceausescu zu Ende war, gingen Bilder durch die Welt, die einem die Tränen in die Augen trieben. Behinderte Kinder gehalten wie Tiere, angekettet an ihre Betten, die hygienischen Umstände unbeschreiblich und die Kinder vollkommen vernachlässigt. Der Verein Agape e.V. wurde gegründet, um diesen Kindern zu helfen. Und wir begrüßen heute in unserer Sendung ganz herzlich Herrn Rüdiger Frodermann. Er ist Geschäftsführer und Mitinitiator von Agape e.V. Grüß Gott, Herr Frodermann.
Ja, hallo. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich freue mich, dass wir Sie jetzt auf Sendung haben. 20 Jahre Agape e.V., ein Verein, der eben sich einsetzt für Kinder in Rumänien. Wie ist es überhaupt zur Gründung von Agape gekommen, Herr Frodermann? Sie sind damals mit einem Hilfstransport nach Rumänien gefahren. Können Sie uns beschreiben, wie es dazu kam und was Sie dort erlebt haben?
Ja, also einmal sind es genau die Bilder, die Sie gerade beschrieben haben, gewesen, die einmal von der Revolution Ende 1989, die man im Fernsehen gesehen hat, und dann die Reportagen im Radio, die einen wirklich sehr bewegt haben. Und das hat dazu geführt, dass ich mit Freunden zusammen spontan haben wir uns entschlossen, so einen Hilfsgütertransport nach Rumänien durchzuführen. Und dann sind wir in unsere Kirchengemeinden gegangen und haben gefragt, ob die Leute bereit sind, Kleider und Geld zu geben. Das haben die dann auch gemacht. Und so konnten wir dann einen Hilfsgütertransport Anfang Januar 1990 nach Rumänien durchführen. Und das war so der Beginn. Damals sind wir nach Rumänien gekommen und die ersten Eindrücke waren überwältigend. Menschen, die an den Straßen standen und zugejubelt haben, und wir hatten zum Glück jemanden dabei, der ortskundig war, und der wusste auch gleich, wo diese Hilfslieferungen hingeliefert wurden. So haben wir als erstes die Stadt Fagerasch angefahren und dort dann eben das Krankenhaus versorgt. Wir hatten viel Babynahrung dabei. Dort gab es eine engagierte Ärztin, die hat sich auch darum gekümmert, dass diese Babynahrung auch an die richtigen Adressaten kam.
Herr Frodermann, können Sie vielleicht... Nur zur Einordnung, wir wissen ja damals die ganz große Wende in Osteuropa, die politischen Verhältnisse zu der Zeit schildern?
Also als ich nach Rumänien kam, war natürlich erstmal absolutes Chaos. Die Menschen, die waren total froh, dass der Diktator gestürzt war. Das hat man wirklich an allen Ecken und Kanten gemerkt. Die waren am Jubeln, am Feiern und... Also von dieser Depression, die viele beschrieben haben, die man dann aber natürlich auch durch Geschichten gehört hat, die Menschen erlebt haben, habe ich persönlich wenig mitgekriegt. Eben nur aus Erzählungen und wie die Menschen auch so in dieser Ceausescu-Diktatur gelitten haben, was die da erlebt haben, habe ich alles dann eben aus Erzählungen mitbekommen.
Was haben die Menschen denn unter Ceausescu erleben müssen in Rumänien?
Ja, einmal eben, dass die eine extreme Angst haben, dass die durch diese Securitate, der rumänische Geheimdienst, eigentlich sehr viele Bespitzelungen hat es gegeben in Betrieben. Jeder war so erzogen, dass er eben überhaupt nicht mehr in Gruppen frei geredet hat oder außerhalb der Familie überhaupt frei geredet hat. Und selbst innerhalb der Familie musste man Sorge haben, dass doch jemand irgendwie was weiter gegeben hat von dem, was man gesagt hat, was eben zum Nachteil hätte werden können.
Und die wirtschaftlichen und materiellen Umstände, unter denen die Menschen gelebt haben, Herr Frodermann?
Also die wirtschaftlichen und materiellen Umstände, die waren für unsere Verhältnisse schlimm. Es gab ja nichts zu kaufen. Auch noch direkt nach der Wende mussten die Menschen für Lebensmittel anstehen. Unheimlich lange anstehen und auch so gerade, es war ja eine absolute Mangelwirtschaft. Es gab ja nicht nur keine Lebensmittel, es gab auch alles andere nicht. Alles andere, was man sich so vorstellen kann, Hygieneartikel gab es nicht. Und das hat halt dazu geführt, dass die Leute auch wirklich zum Teil wirklich resigniert haben, ne? Und letztendlich auch natürlich auch motiviert waren, diesen Umbruch herbeizuführen.
Nun gab es ja eben in der Ceausescu-Ära auch diese besagten Kinderheime,
ja,
in denen Kinder untergebracht waren, geistig behinderte Kinder. Wie waren die Zustände dort? Können Sie einfach mal richtig bildlich beschreiben, ja, was Sie dort vorgefunden haben?
Ja, also nach dieser ersten Fahrt, die ich eben beschrieben habe, hat es dann, ja, damit sollte das auch eigentlich erledigt sein, aber dadurch, dass man Leute kennengelernt hat, dadurch, dass man denen ihre Situation kennengelernt hat, hat man gesagt, gut, da macht man noch einen zweiten und auch noch einen dritten Transport, organisiert man. Und das haben wir dann auch gemacht. Und bei diesem dritten Transport habe ich mich dann dafür interessiert, wie geht es hier eigentlich geistig Behinderten? Weil wir haben schon mitbekommen, also zum einen, ja, durch den Besuch in den Krankenhäusern haben wir gesehen, die Krankenhäuser sind voll mit Kindern, die von ihren Eltern einfach zurückgelassen worden sind. Weil der Ceausescu hat ja eine Politik betrieben, der wollte ja ein unheimlich großes Volk haben und hat dann eben auch eine entsprechende Politik betrieben. Und das hat dazu geführt, dass die Krankenhäuser voll waren mit verlassenen Kindern. Und zum Teil eben sind das Kinder gewesen, die in Großfamilien hineingeboren worden sind, wo schon das, ja, 11., 12. Kind da war, das man kaum ernähren konnte, dann wurde das 13. Kind geboren und wurde dann einfach im Krankenhaus zurückgelassen. Oder Kinder aus unklaren Verhältnissen, die einfach nach der Geburt unter falschen Namen im Krankenhaus zurückgelassen worden sind. Damit waren natürlich die Beteiligten da vollkommen überfordert, was wiederum dazu geführt hat, dass viele Kinder gerade im ersten Entwicklungsalter überhaupt nicht mehr gefördert worden sind, sondern viele dieser Kinder einfach vor sich hin vegetiert sind. Und viele dieser Kinder bekamen dann den Stempel irrekuperabil, das heißt nicht rehabilitationsfähig. Viele dieser Kinder wurden dann, ja, als geistig behindert abgestempelt. Und ich habe zu der Zeit noch in Bethel gearbeitet, im Haus Patmos. Bethel, das ist eine große Einrichtung in der Nähe von Bielefeld. Und da habe ich im Haus Patmos selber mit geistig schwerstbehinderten Kindern gearbeitet. Und da hat es mich natürlich sehr interessiert, was passiert hier in Rumänien eigentlich mit geistig behinderten Kindern. Und das war gar nicht so einfach, das rauszufinden. Also das kann ich mich noch sehr genau daran erinnern, ein befreundetes Pfarrer-Ehepaar, die haben uns dann gesagt, ja, wir kennen wieder einen anderen Pfarrer und der hat eine Putzfrau und die in dem Dorf ist so ein Heim. Ja, und dann sind wir in dieses Dorf gefahren, um einfach mal zu gucken, wie geht's da 30 behinderten Kindern. Und dann haben wir eben festgestellt, dass die zu diesen Kindern wirklich schrecklich geht. Wir haben also, wir wollten eigentlich direkt hinfahren, aber unser Begleiter war der Meinung, es wäre besser, den Besuch anzumelden. Und dann haben wir den Besuch angemeldet, dann wollte man uns davon abhalten, dahin zu fahren. Dann hat man gesagt, also dieses Heim wäre gut versorgt, die hätten für 20 Jahre Bettwäsche und alles wäre gut. Ja, aber wir haben uns nicht davon abbringen lassen, wir sind trotzdem in dieses Heim gefahren. Also wir waren in der Kreisstadt Alba Iulia und dieses Heim, das war nochmal ungefähr so 50, 60 Kilometer nördlich in den Westkarpaten. Und dann sind wir da hochgefahren und das waren ganz grausame Zustände, die wir da vorgefunden haben. Dann hat man versucht, weil unser Besuch eben angemeldet war, noch kurzfristig in diesem Heim sauber zu machen. Das ist aber nicht gelungen, weil, Sie müssen sich das vorstellen, es gab keine Toiletten, die funktionierten. Es gab ja auch kein fließendes Wasser vor Ort. Und dann geistig behinderte Kinder, die eben gerade auch eine gewisse Pflege brauchen, das war schon schlimm. Das war so, dass also die Kinder unheimlich stanken. Also das ich habe richtig innerlich auch einen Ekel gespürt. Ich war froh, dass ich meinen Fotoapparat dabei hatte und mich da schützen konnte, mich hinter meinem Fotoapparat verstecken konnte. Die Kinder wurden dann, ich kann mich noch sehr genau an den Tag erinnern, das war im August, war ein warmer Tag. Und die Kinder, die wurden dann, alle waren in so einem Hof, der um, also so ein Hof, also so ein Rasenplatz, der war umzäunt mit Maschendraht, dass keiner weglaufen konnte. Und mitten in diesem Hof stand eine Wanne, in der war Wasser. Das Wasser war schon ganz trüb. Und da kamen die Kinder dann nacheinander rein. Eine Frau hatte eine Wurzelbürste in der Hand und schrubbte diesen Kindern dann den Kotflecken von den Beinen oder vom Hintern. Und das sind so Bilder, die vergisst man nicht, überhaupt nicht. Einige Kinder, denen hat man angesehen, dass sie wirklich, die hatten Ekzeme und Hautaufschläge aller Art. Also das war wirklich in dem Moment für mich ekelhaft. Diese Situation, die hat mich sehr, sehr berührt. Dann sind wir durch dieses Heim gegangen. Wir sind in diese Küche gekommen und in der Küche, da verschwanden plötzlich zwei Ratten in der Mauerspalte. Das ist auch etwas, was man sich als jemand, der eben aus Deutschland kommt, ganz, ganz schlecht vorstellen kann und auch ganz schwer akzeptieren kann. Ein großes Problem war eben dann das Wasser. Man erzählte uns, dass in den Sommermonaten nicht genügend Wasser da wäre, weil die umliegenden kleinen landwirtschaftlichen Betriebe eben dieses Wasser zum Wässern ihrer Felder bräuchten. Und auch das war für uns unvorstellbar. Das Wasser, was da benötigt wurde, wurde mit so einer Zisterne herangefahren und da konnte man sich das dann eimerweise rausholen. Und das haben wir als sehr, sehr schlimm empfunden und wir sind damals sehr, sehr empört und schockiert da weggefahren und haben überlegt, was können wir überhaupt machen? Was kann man machen, damit es diesen 50 Kindern, die da untergebracht waren, eben besser ging? Ja, und dann sind wir angefangen und haben uns Gedanken gemacht. Wir haben dann überlegt, was können wir jetzt konkret machen? Und wir sind dann erstmal zu dem Entschluss gekommen, unsere Bundesregierung darüber zu informieren. All das, man ist ja am Anfang sehr naiv und entwickelt dann so alle möglichen Ideen, führt die durch und man hat letztendlich gesehen, all das bringt es irgendwie nicht. Es bringt keine Veränderung. Und somit sind wir dann angefangen und haben gesagt, dann machen wir was. Und ich habe diese Bilder, die ich damals gemacht habe, habe ich in verschiedenen Gruppen gezeigt, auch Freunden gezeigt. Und plötzlich kam dabei rum, dass da Leute gesagt haben, aber auf einem Dia-Vortrag, weiß ich noch ganz genau, stand jemand auf und sagte, also ich und meine Freunde, wir kommen jetzt mit und wir sorgen erstmal dafür, dass es in diesem Heim fließendes Wasser gibt. Und das war dann so. Der ist dann tatsächlich mitgekommen mit Frau und Freunden. Und dann haben wir zwischen Weihnachten und Neujahr 1991 haben wir dann dort dafür gesorgt, dass das Wasser wieder floss, eine Badewanne eingebaut, einen großen Boiler eingebaut. Also die Kinder konnten dann auch mit warmem Wasser gebadet werden. Und das war schon ein tolles Erlebnis, als man das gesehen hat. Aber während dieser Tage haben wir dann auch eben gesehen, wie seelisch verwahrlost auch diese Kinder, die dort lebten, waren. Wir hatten unseren Besuch gut vorbereitet. Wir haben dann zum Beispiel Süßigkeiten und Obst mitgebracht und die Kinder wussten natürlich überhaupt nichts mit dem Obst anzufangen. So naiv wie wir waren, haben wir Mandarinen verteilt, die wurden dann gleich zermatscht und weggeworfen. Wir haben Negerküsse verteilt, die von einigen Kindern gar nicht gegessen werden konnten, sondern auch eher als Spielzeug benutzt worden sind. Viele dieser Kinder waren total hospitalisiert. Hospitalisierung ist eben eine Gefühlsmangelkrankheit. Also auch wenn Kinder zu wenig Reize bekommen, dann suchen die sich ihre Reize. Und es ist dann oft so, dass solche Kinder auch mit ihrem eigenen Code oder mit ihrem eigenen Erbrochenem spielen. Und das ist etwas, das ist schon wirklich eine ganz, ganz fortgeschrittene Stufe des Hospitalismus. Und das hat man dort vorgefunden.
Herr Frodermann, Sie sind ja nicht nur einmal in Rumänien gewesen, sondern es hat Sie ja dann nicht mehr losgelassen.
Ja.
Diese Eindrücke haben ja so nachhaltig auf Sie gewirkt, dass Sie dann tatsächlich auch diesen Verein Agape e.V. mitgegründet haben. Können Sie uns erzählen, wie es zu der Gründung kam?
Also erstmal war das natürlich so, dass die Menschen, die dann dahin gefahren sind und das dann da durchgeführt haben, genau die gleichen Impulse gekriegt haben wie ich, so dass man gesagt hat, das kann man so nicht lassen, hier müssen wir weitermachen. Und dann haben wir eben auch noch Menschen getroffen, die diesen Weg mitgehen wollten, aus Rumänien. In der Kreisstadt Alba Iulia hat der örtliche Pfarrer, der evangelische Pfarrer, mitgezogen. Und der hat dann mit Freunden einen Verein gegründet, die Diakonia. Und mit Hilfe verschiedener Organisationen konnten dann Häuser gekauft werden. Und auch wir haben Geld gesammelt, dazu beigetragen. Wir haben dann verschiedene Häuser gekauft in dieser Stadt Alba Iulia und haben dann eben die Kinder, die wir dort vorgefunden haben, nach und nach umgesiedelt. Also wir haben diese Häuser gekauft, renoviert, hergerichtet. Und in der rumänischen Gesetzgebung gab es noch die Möglichkeit, halt einen Verein zu gründen. Und dieses Gesetz ist ein Gesetz aus den 30er Jahren, was aber in der Ceausescu-Zeit nie angewandt werden durfte. Aber nach der Ceausescu-Zeit durfte das sofort umgesetzt werden. Und es wurde eben dieser Verein Diakonia gegründet, der dann eben sozusagen juristische Person war und auch eben diese Häuser besitzen durfte. Und somit konnten dann die Kinder, das waren wirklich chaotische Zeiten in Rumänien, also das wäre heute so überhaupt nicht mehr möglich, so konnten die Kinder nach und nach eben in die neuen Häuser umgesiedelt werden. Ja, und dann wurde extra Personal angestellt, es wurde neues Personal angestellt für diese Kinder. Und nach kurzer Zeit stellten sich dann auch schon erste Erfolge ein, dass Kinder plötzlich sehr entspannt waren, weil was wir oben in diesem Heim vorgefunden haben, war so, dass die Kinder alle in einem Raum gelebt haben, der ungefähr 6x7 Meter groß war. Und da sind natürlich die Kinder, die zum Teil sehr mobil waren, die auch ein Stück aggressiv waren, sind natürlich losgelaufen und haben den anderen Kindern immer alles weggenommen, auch das Essen weggenommen. Die schneller essen konnten, haben dann den Kindern, die sich nicht so sehr helfen konnten, das Essen weggegessen. Und das hat dann wirklich, das war dann so, dass in den neuen Häusern diese Effekte eben nicht mehr waren. Dass verschiedene Kinder eben zusammenkamen, zu acht oder zu neunt in einem Haus. Und dass dann eben zwei Betreuerinnen da waren, die schon sehr darauf geachtet haben, dass auch jeder satt wird. Das sind dann auch immer so Effekte gewesen. Wenn wir diese Kinder bekommen haben, dann sind die als erstes erstmal, haben erstmal sehr zugelegt an Gewicht, weil die natürlich jetzt erstmal immer dieses Gefühl haben mussten, ich kann mich jetzt satt essen, ne? Was die oben in diesen Kinderheimen gar nicht hatten. Und so hat sich das dann eben nach und nach entwickelt. Wir haben diese Häuser gekauft. Und dann sind wir hingefahren und haben uns das angeguckt und waren wirklich auch beeindruckt. Aber dann haben wir auch gesehen, es gibt Kinder, die sind so schwer geschädigt. Also auch durch diese Unterbringung, durch das, was die so in ihrem ersten Lebensjahr, was ja auch für die Entwicklung eines Kindes sehr, sehr wichtig ist, erlebt haben, dass diese Kinder dann, dass die einfach die Mitarbeiterinnen in Rumänien damit überfordert waren. Und das hat dann dazu geführt, dass ich zusammen mit meiner Frau überlegt habe, wir gehen jetzt mal für 2 Jahre nach Rumänien. Ja, und das haben wir dann gemacht und haben dort mitgearbeitet und versucht halt diesen Kindern zu helfen, obwohl wir natürlich auch mit dieser Situation oft sehr, sehr überfordert waren. Trotz Fachwissen und allem waren wir mit dieser extremen Situation auch überfordert. Auf jeden Fall sind dann aus diesen 2 Jahren sind dann 6 Jahre geworden, die wir auch in Rumänien mitgearbeitet haben.
Herr Frudermann, wie haben Sie das eigentlich alles finanzieren können?
Also von Anfang an hat es Menschen gegeben, die eben bei diesen Tiervorträgen zugeguckt haben und die Geld gespendet haben. Viele Menschen, die da gesagt haben, da möchte ich zu beitragen, dass sich was verändert. Und so haben wir das Ganze dann finanziert. Also wir haben gar nicht so fürchterlich viele Spender, aber wir haben sehr treue Spender. Also wir haben von Anfang an sehr, sehr transparent gearbeitet. Wir informieren unsere Spender. Wer zum Beispiel bei uns spendet, der kriegt auch unmittelbar, kriegt der ein Dankschreiben und eine Spendenquittung. Und das ist eben sind so Sachen, die Menschen motivieren, auch dann bei uns weiterzumachen. Es gibt viele Fälle, wo man sagen kann, auch Spendern sind bei uns Freunde geworden. die von Anfang an dabei sind. Zum Beispiel auch, dass ich hier heute bei Ihnen, bei Radio Horeb, über unser Projekt erzählen darf. Da hat sich auch eine Frau für eingesetzt, die ein großer Fan ihres Radiosenders ist und die gesagt hat, Mensch, Herr Frodermann, da müssen Sie doch auch mal beitragen. Und diese Frau hat sich dann dafür eingesetzt. Und das sind Menschen, die uns schon seit von Anfang an eigentlich unterstützen und die sehr dazu beigetragen haben, dass dieses Projekt auch so gut gelungen ist.
Das freut uns natürlich sehr zu hören. Und das ist ja auch genau das, was wir bei Radio Horeb wollen. Ein lebendiges Radio sein und was Kontakte untereinander knüpft, die wir im Glauben miteinander verbunden sind und natürlich auch helfen möchten. Herr Frodermann, Menschen mit geistiger Behinderung in Europa, in Osteuropa, ist das ein Unterschied zu den westlichen europäischen Staaten?
Ja, aus meiner Sicht und mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, auf jeden Fall. Also wir haben ja auch in Deutschland so eine Entwicklung mitgemacht, also dass geistig Behinderte oder Menschen mit geistiger Behinderung wurden, ja, sag jetzt mal so, auch nach dem Krieg noch versteckt. Wer ein Kind bekommen hat mit geistiger Behinderung, der hat sich vielleicht geschämt, der wollte dieses Kind verstecken und dann hat es ja in Deutschland auch sowas gegeben wie so eine Aufklärungskampagne. Dazu hat damals, hieß diese Organisation dann noch Aktion Sorgenkind, heute Aktion Mensch. Und auch die Verbände wie Caritas, Diakonie haben ja sehr dazu beigetragen, dass es auch eben auch so eine Aufklärung gibt. Also dass Menschen auch ganz anders damit hier umgehen konnten. Und als ganz normaler Mensch hat man ja auch selten Berührung mit Menschen mit geistiger Behinderung und jeder muss ja auch erstmal eine gewisse Scheu überwinden, mit solchen Menschen in Kontakt zu treten. Aber viele, die diese Scheu eben überwunden haben, die haben gemerkt, ja Mensch, das ist doch gar nicht so schwierig und Menschen mit geistiger Behinderung sind auch Persönlichkeiten, sind sehr liebenswerte Menschen und da muss man erstmal hinkommen. Und in Osteuropa gibt es eben diese Kampagnen nicht. Also in Osteuropa sind wir genau an dem Punkt, wo Menschen Eltern ein Kind bekommen, was eine geistige Behinderung hat, da gibt es erstmal den Punkt, dass man sagt, ich schäme mich dafür, dass ich so ein Kind bekommen habe. Und dann gibt es immer noch so diese Vorstellung, das ist die Strafe Gottes und das ist natürlich dann schwierig, dieses Kind, sich zu diesem Kind auch zu bekennen und sich für dieses Kind einzusetzen. Und das erlebt man immer wieder und somit werden diese Kinder dann in irgendwelchen großen Heimen weggesperrt. Und keiner weiß eigentlich über dieses Schicksal Bescheid. Wenn das Kind Glück hat, wird es dann noch von den Eltern ab und zu besucht. Aber oft ist der Weg eines Kindes so, dass die dann in irgendwelchen großen Einrichtungen vor sich hin vegetieren. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass sich in Rumänien wirklich vieles auch verändert hat. Das, was wir damals vorgefunden haben, ist natürlich längst nicht mehr so, sondern Rumänien ist ja auch Mitglied der Europäischen Union. Und auch in diesem Rahmen, auf dem Weg dahin, hat sich sehr, sehr viel verändert. Also gibt es auch so etwas wie ein bisschen mehr Aufklärung, ein bisschen mehr. Und es gibt natürlich auch heute viele Eltern, die sagen, die so eine ähnliche Einstellung haben wie hier. Ich habe jetzt ein geistig behindertes Kind, ich muss mich darum kümmern, dass das gefördert wird. Ich muss sehen, was für mein Kind möglich ist. Für Rumänien kann ich sagen, hat sich viel, viel verändert. Aber Agape ist ja auch seit 2005 in der Republik Moldau tätig. Und in der Republik Moldau ist die Situation noch ganz, ganz anders. Die Republik Moldau ist das ärmste Land in Europa. Und ist eine ehemalige Sowjetrepublik gewesen. Und da haben wir Kontakt zu Heimen, in denen es wirklich ähnlich zugeht, wie ich das 1990 in Rumänien erlebt habe. Also es ist so, dass in der Republik Moldau es heute noch Heime gibt, beispielsweise in der Stadt Orei. Das ist ein Heim, in dem leben rund 380 Jungen. Also 380 Jungen, von denen sind so circa 100 geistig schwerstbehindert. Und das bedeutet, dass diese Kinder mit 18 Kindern leben in einer Gruppe und werden von einer Frau im 24-Stunden-Dienst betreut. Und dann kann man sich vorstellen, was diesen Kindern noch Gutes getan werden kann. Also es kann, die Kinder können vielleicht gewickelt werden, die Kinder können können vielleicht auch noch ein bisschen gefüttert werden, aber wenn irgendein Kind ein Problem hat, kann nicht richtig schlucken, muss länger gefüttert werden, muss vielleicht sondiert werden oder so. All das ist gar nicht mehr möglich. Also, und das sieht man den Kindern auch an. Also ich habe Bilder von den Kindern gemacht, wo man die Kinder sieht, die total abgemagert sind, also die wirklich bis auf Hautenknochen abgemagert sind, weil natürlich ja die Versorgung nicht entsprechend ist. Hinzu kommt, dass diese Heime einen Haushalt haben, der zum Weglaufen ist. Also für ein Kind stehen irgendwie umgerechnet 2 Euro oder sogar noch weniger, 1,60 Euro zur Verfügung, um dieses Kind zu ernähren. Und das ist selbst in der Republik Moldau, ist das schon sehr, sehr schwer, das durchzuführen. Und das ist ein anderer Teil unserer Arbeit, was ich ja noch nicht erzählt habe, was wir noch alles weiterentwickelt haben. Aber ein Teil unserer Arbeit ist eben auch noch weiterhin die Nothilfe für Menschen mit geistiger Behinderung. Und wir unterstützen diese Heime, ja, indem wir dort Lebensmittel hinbringen, indem wir dort auch Hygienemittel hinbringen, mit unseren Möglichkeiten eben. AGAP ist eben auch keine große Organisation. Mit unseren Möglichkeiten machen wir das.
Radio Horeb hier mit der Sendereihe Lebenshilfe. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon ist Katja Karif und im Gespräch bin ich heute mit Herrn Rüdiger Frodermann. Er ist Geschäftsführer und Mitinitiator von AGAPE e.V., einem Verein, der jetzt 20 Jahre Jubiläum gefeiert hat und Kindern in Rumänien hilft. Herr Frodermann, Sie sollen jetzt Gelegenheit erhalten, uns noch ein bisschen davon zu erzählen, wie sich der Verein, den Sie ja auch mitgegründet haben, noch weiterentwickelt hat. Sie hatten gerade berichtet, natürlich helfen Sie Kindern in Rumänien. Sie hatten gerade ein bisschen von der Republik Moldau berichtet, in der noch teilweise relativ ähnliche Verhältnisse herrschen, wie Sie sie damals Anfang der 90er Jahre in Rumänien vorgefunden haben. Wo ist AGAPE e.V. noch aktiv?
Also erstmal muss man sagen, dass wir ja also auch so einen Prozess durchgemacht haben. Wir sind am Anfang eine Initiative gewesen von Menschen, die, wie ich das berichtet habe, in diesen Heimen mitgearbeitet haben, geholfen haben. Und aus dieser Initiative ist ja eine kleine Organisation geworden. Wir haben eben gesehen, dass keiner für diese Menschen mit geistiger und Kinder mit geistiger Behinderung da ist und sind dann angefangen, eben auch Hilfen zu entwickeln. Wie ich das eben so erzählt habe, am Anfang waren das praktische Hilfen, Installation von Wasserrohren, Instandsetzung der Heizungsanlage. Und das alles haben wir dann gesehen, das reicht nicht aus, weil diese seelische Verwahrlosung, die wir da auch bei den Kindern gesehen haben, die ist damit nicht behoben. Und dann hatte ich auch erzählt, wir haben dann eben Häuser gekauft und diese Kinder umgesiedelt und das Ganze war erfolgreich. Und dann haben wir irgendwie 1993 sind wir dann angefangen, eine zweite Einrichtung aufzumachen in einem Dorf nahe der Stadt Fagarasch und dieses Dorf heißt Cherkaya. Auch um dieses Heim zu führen, haben wir dann einen zweiten Verein auch gegründet, die Diakonia Fagarasch, unser Partnerverein. Und dann haben wir praktisch Kinder direkt aus Krankenhäusern aufgenommen. Weil wir haben dann gesagt, wenn wir diese Kinder noch fördern wollen, dann müssen wir die so früh wie möglich bekommen. Somit haben wir dann Kinder bekommen, die eigentlich war das vorgesehen, dass wir Kinder bekommen, die so ja im Alter von 3 Jahren sind. Aber die Krankenhäuser waren zu der Zeit voll mit Kindern, die viel älter waren. Weil, ich hatte schon am Anfang erzählt, die Krankenhäuser waren überfüllt mit verlassenen Kindern und viele der Kinder sollten dann in irgendwelchen Einrichtungen weitergeleitet werden, die aber auch überfüllt waren. Und somit waren dann in den Krankenhäusern Kinder, die schon 5 oder 6 waren und die eben diesen Stempel hatten, irrekuperabel. Und wir haben dann diese in diesem Dorf Scherkaya erstmal ein altes Pfarrhaus renoviert, ein Pfarrhaus der Siebenbürger Sachsen, also der evangelischen Kirche, die das leer stand. Und wir haben das dann renoviert und haben dann erstmal 15 Kinder aufgenommen. Dann haben wir noch ein Bauernhaus renoviert und haben 10 Kinder aufgenommen. Und dann sind wir damit konfrontiert worden, dass diese Kinder ziemlich schnell auch durch die liebevolle Zuwendung der Frauen, die wir vor Ort eingestellt haben, sind die ziemlich schnell angefangen zu laufen. Die haben dann plötzlich das zu essen gekriegt, die haben unheimlich viel nachgeholt, sie haben sich körperlich entwickelt und konnten dann laufen. Frauen waren auch sehr ehrgeizig, diesen Kindern das Laufen beizubringen. Und dann haben wir gesehen, wir haben überhaupt gar keinen Platz mehr. Diesen Platz, den wir eigentlich vorgesehen haben, der reicht gar nicht mehr. Und dann ist die Idee entstanden, 1995, wir bauen ein Kinderdorf. Ja, und das war für viele natürlich jetzt erstmal ein großer Schritt und auch eine Idee, mit denen konnten sich viele noch gar nicht anfreunden. Auch die Frage, wie machen wir das? Wie sollen wir das machen? Und dann sind wir einfach angefangen, haben die ersten beiden Häuser gebaut, Fundamente in der Erde. Wir haben dann auch in unserer Agape-Gruppe immer auch Menschen gehabt, die so handwerklich sehr begabt sind. Auch ein Architekt, ein junger Architekt, der uns diese Häuser geplant hat. Und somit hat sich das Ganze dann immer weiterentwickelt. Wir haben dann die ersten beiden Häuser gebaut, die Häuser Jabok und Sinai. Anschließend kam das Haus Kapernaum dazu. Dann haben wir festgestellt, einige unserer Kinder, die wir dort haben, sind ja gar nicht geistig behindert, sondern die haben durch diese ersten Jahre im Krankenhaus, allenfalls waren die lernbehindert. Und das stellte sich dann ganz schnell raus. Und auch so durch diese liebevolle Zuwendung unserer Angestellten, die da wirklich sehr ehrgeizig auch waren, diese Menschen zu fördern, hat sich dann herausgestellt, die sind gar nicht geistig behindert, die können, 4 unserer Kinder sind in die ganz normale Dorfschule dann in Scherkaya gegangen. Diese Menschen sind heute auch erwachsen und ein junger Mann macht beispielsweise eine Tischlerausbildung und eine junge Frau macht eine Ausbildung als Köchin. Ja, aber auf dem Weg dahin waren wir auch mit anderen Problemen konfrontiert, nämlich was machen wir jetzt mit diesen heranwachsenden Kindern? Und die haben ja bei uns sehr viel auch an Persönlichkeit so entwickeln können. Und wenn die zurückgekommen wären in so eine staatliche Einrichtung, das wäre für die ja der Horror gewesen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen weiter. Und somit haben wir dann auf dem Gelände unseres Kinderdorfes auch noch eine Werkstatt gebaut, in der wir dann so eine kleine Holzwerkstatt eingerichtet haben und eine Weberei eingerichtet haben. Und da arbeiten heute auch sehr viele dieser Menschen mit geistiger Behinderung, die wir als Kinder aufgenommen haben. Die arbeiten heute als junge Erwachsene in dieser Holzwerkstatt und gehen einer regelmäßigen Beschäftigung nach.
Herr Frudermann, nun haben Sie ja an diesem Wochenende 20-jähriges Jubiläum gefeiert.
Ja.
Und eine Feier gemacht, bei der auch tatsächlich Kinder bzw. ehemalige Kinder aus Rumänien zu Gast waren. Mhm. Können Sie uns beschreiben, wie das war?
Ja, also das war natürlich großartig. Also eine junge Frau, die Lacrimiora heißt, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, das war 1994 im April. Zu der Zeit lebte ich ja noch in Rumänien, da rief und bekam unsere Ärztin ein Anruf von einem Kollegen, der sagte, also hier, ich habe hier im Krankenhaus, in so einem abgelegenen Krankenhaus in der Stadt Sanesh, ich habe hier 2 Kinder, also mit denen weiß ich überhaupt nichts anzufangen, so ein Zwillingspärchen. Sind wir da hingefahren, haben uns diese Kinder angeguckt und haben dann gesagt, ja, die können zu uns kommen, die nehmen wir auf. Und dann wurden die auch gebracht. Und also die eine Mädchen hieß Lacri Miora und das andere Staluza. Und die Staluza, die ist tatsächlich schwer geistig behindert, aber die Lacri Miora, die ist überhaupt nicht geistig behindert. Und man hat so die ganzen Jahre die Entwicklung mitbekommen und die ist dann auch zur Dorfschule gegangen, ist ihren Weg gegangen und will jetzt eine Ausbildung auch als Köchin machen. Und dieses Kind war nun heute am Wochenende zum ersten Mal in Deutschland und hat mit an diesen Feierlichkeiten teilgenommen. Und das sind auch für mich bewegende Momente, wenn man dann sieht, was aus diesen Kindern geworden ist. Und wenn man sich mit denen unterhält und die sagen dann, möchten dann auch wissen, wie war das damals, als ihr mich abgeholt habt, weil ich habe auch die Bilder gezeigt von damals und wie war das damals, als ihr mich abgeholt habt. Und also ich möchte auch sowas machen, wie ihr macht, war dann so eine Antwort, die mich auch sehr berührt hat, wo ich gesagt habe, toll, dass es sowas gibt, das hat mich sehr berührt, muss ich sagen.
Wie soll es jetzt weitergehen mit Ihrer Arbeit für Agape e.V., Herr Frodermann? Wie viele Mitglieder sind Sie jetzt?
Also Agape e.V. hat mittlerweile 300 Mitglieder, die jetzt so eingeschriebene Mitglieder sind. Der Mitgliedsbeitrag bei uns, der ist sehr gering, 30 € im Jahr. Aber Agape hat so von diesen, unter diesen 300 sind so 30 bis 40 ehrenamtlich Aktive und die alles Mögliche machen. Also wir sammeln ja auch gebrauchte Kleider. Wir zum Beispiel war ich vor 14 Tagen mit einigen dieser ehrenamtlichen Aktiven in Moldawien, in der Republik Moldau. Und dort haben wir ein Projekt. Wir bauen dort eine Tagesstätte für geistig behinderte Kinder. Weil unser Ziel ist es, auch andere Wege aufzuzeigen. Wir möchten auch den Menschen und gerade auch den Verantwortlichen Wege aufzeigen, wie man gut mit geistig Behinderten umgehen kann, wie man die fördern kann. Und deswegen haben wir dort auch einen Partner, eine Nichtregierungsorganisation, Kultum. Und mit diesem Partner zusammen bauen wir vor Ort eine Tagesstätte für geistig behinderte Kinder. Und vor 14 Tagen war ich mit ehrenamtlichen Helfern da und wir haben dort innerhalb von 9 Tagen die komplette Elektroinstallation in unserem Rohbau durchgeführt. Da waren 2 Elektromeister dabei, die die Laien in Anführungsstrichen angeleitet haben und so konnten wir dann unsere Arbeit in den 9 Tagen erledigen.
Wann wird diese Kindertagesstätte eröffnet werden?
Wir hoffen, dass diese Kindertagesstätte so Anfang 2011 eröffnet werden kann. Es hängt auch immer davon ab, ein bisschen, wie wir Spender finden. Und aber wir haben große Hoffnung, dass wir die 2011 fertig kriegen können.
Herr Frodermann, was wünschen Sie sich für die Zukunft, für Ihren Verein Agape e.V., aber eben auch für die Kinder in den Ländern Osteuropas, die noch lange nicht die Spuren überwunden haben, die die ganzen Diktaturen, sage ich mal, verursacht haben?
Also ich wünsche mir einfach, dass mehr Menschen aufmerksam werden, aufmerksam auf die Zustände geistig behinderter Menschen. Also weil sie können sich gar nicht vorstellen, wie schlimm diese Bilder sind. Also wenn man da steht und sieht diese abgemagerten Kinder oder eine andere Situation in einem Heim, das in der Ortschaft Kujir ist, wo erwachsene, geistig behinderte und psychisch kranke Männer und Frauen leben. Dort haben wir auch Kontakt hin, die werden auch mit Lebensmitteln von uns versorgt. Dort ist ein Innenhof und dort sind in diesem Innenhof immer 70 bis 80 geistig schwerstbehinderte Menschen. Und wenn man in diesem Innenhof, da ist kein Grashalm mehr, da ist die blanke Erde, da gibt es nicht mal für alle Menschen Sitzgelegenheiten. Wenn man dann in diesen Innenhof kommt und man sieht diese Menschen da auf der Erde liegen, schlecht angezogen, zum Teil auch, man sieht, dass sie untereinander Gewalt hatten, sieht man den Gesichtern an. Vollkommen unterernährt, das sind schlimme Zustände. Und so geht es noch ganz, ganz vielen Menschen in Osteuropa. Ich bin noch nicht weiter gekommen, aber wenn man in der Republik Moldau in diese Einrichtungen guckt, das ist einfach schlimm und da muss was gegen gemacht werden. Und es ist schwierig, Menschen dafür zu begeistern. Und wir haben jetzt das große, große Glück und auch, dass sich Mitarbeiter des Bundesministeriums für Gesundheit dafür interessieren und auch mit uns in die Richtung gehen und immer wieder auf diese Problematik hinweisen, was diese Heime in der Republik Moldau angeht. Und wir hoffen, dass wir auch, weil wir können natürlich nicht, Agape kann nicht so ein Heim auflösen in dieser Größenordnung. Das schaffen wir gar nicht. Aber so ein Wunsch für die Zukunft wäre einfach, dass unsere Arbeit weitergehen kann, dass es unseren Vereinen auch noch in 50 und in 100 Jahren gibt und dass wir einfach für geistig Behinderte, für Menschen mit geistiger Behinderung Infrastrukturarbeit auch machen können, Infrastruktur aufbauen können. Dann Wunsch von mir persönlich natürlich, dass wir auch in der Republik Moldau sowas wie so ein Kinderdorf, wie wir es in Rumänien gebaut haben, ist Kinderdorf Kanaan, dass wir sowas natürlich auch in der Republik Moldau aufbauen können. Aber dazu braucht es natürlich auch Unterstützer. Ne?
Herr Frudermann, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diese Sendung. Ja. Danke für Ihre lebendigen Berichte, Ihre anschaulichen Informationen und einfach auch Respekt für dieses großartige Werk, was Sie da mit ins Leben gerufen haben und hoffentlich ja noch vielen, vielen Menschen helfen wird.
Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für die Einladung und möchte mich auch bei den Zuhörern für ihr Interesse bedanken. Wer so einfach Informationen auch über GAP oder noch mehr wissen möchte, der kann auch auf unsere Internetseite gucken. Die ist www.agape-kinder.de. Da erfährt man noch viel mehr, weil ich konnte ja gar nicht alles erzählen. Die Zeit ist jetzt so schnell rumgegangen. Ich hoffe aber, dass ich Sie ausreichend informiert habe.
Liebe Hörerinnen und Hörer, und Sie haben, wie viele von Ihnen wissen, natürlich die Möglichkeit, jetzt bei unserem Hörerservice anzurufen und auch weitere Informationen über die Sendung und über Agape e.V. zu erhalten. Und zwar unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Sie können die Sendung auch gerne noch einmal hören und sie als Podcast aus dem Internet downloaden unter www.horeb.org oder auch gleich eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst in Immenstadt unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Mir bleibt es, mich von Ihnen zu verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen einen ganz gesegneten Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Katja Karif aus Berlin.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.